Höhepunkt in der Entwicklung des Römerbriefes. Römer 8 gehört zu der höchsten Gattung weltlicher Literatur oder der Literatur dieser Welt. Römer 8 ist eigentlich ein staunenswertes Kapitel in mehrerlei Hinsicht, von Anfang bis Ende. Am Ende dieses Kapitels kommen wir in einen Lob Gottes, in den das Heil, das man erlebt, mündet. Am Ende von Kapitel 11 werden wir wieder in ein Lob einstimmen dürfen, sowohl als am Ende des Briefes. Aber hier haben wir schon einen gewissen Höhepunkt in Bezug auf die Entwicklung des Heilsgedankens. Mit Kapitel 9 wird er auf ein Sonderproblem zu sprechen kommen. Seine Heilsgedanken, theologischen Heilsgedanken, kommen mit diesem Kapitel eigentlich zum Abschluss. Hier haben wir die Krone seiner Heilsgedanken. Nebst den Ausführungen unseres Herrn in den letzten Reden, bevor er ans Kreuz ging, haben wir wohl keine Literatur oder keinen Teil der Schrift, wo so viel über den Heiligen Geist gesagt wird, als im Kapitel 8 des Römerbriefes. So, jetzt wenden wir uns dem ersten Teil zu, wo wir die Grundlage der Überwindung besprochen sehen. Diese Grundlage ist zuerst einmal die Befreiung von der Verurteilung. Die Befreiung von der Verurteilung. Verse 1 bis 7. Die Befreiung von der Verurteilung. Und dann in den Versen 8 bis 11 geht es um Information zur neuen Lage. Das heißt, die Grundlage der Überwindung besteht nach Paulus hier aus zweierlei, nämlich der Tatsache, dass wir befreit worden sind von der Verdammnis, von der Verurteilung der Sünde zur ewigen Verlorenheit und dann aus gewissen Informationen über unseren gegenwärtigen Zustand. Mit anderen Worten, es wird uns gesagt, wie es nun ist bei einem Christen, wo der Grund liegt, wie es jetzt aussieht. Also Verse 1 bis 7, Befreiung von der Verurteilung. Das ist das Thema dieser sieben Verse. In Vers 1 begegnet uns sofort die Art der Aussage, die Bestimmtheit, mit der er dieses sagt. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Es ist dann nun gar keine Verurteilung. Er muss keine Gewissheit haben, wenn er überwinden will. Da beginnt es. Die Grundlage der Überwindung ist die Gewissheit, dass wir nicht unter dem Zahn Gottes stehen, von dem in 1 Vers 18 die Rede war. Diesen Zahn hat Jesus getragen. Das müssen wir zuerst erst festhalten. Wer ist hier befreit? Wer sind die Befreiten von der Verurteilung? Das haben wir im zweiten Teil von Vers 1. Und nun kommen wir zu einem Textproblem. Wenn Sie eine alte Lutherübersetzung haben, dann haben Sie einen längeren Vers 1. Wenn Sie eine neuere Übersetzung haben, dann haben Sie wahrscheinlich eine gekürzte Form von Vers 1. Die Wissenschaftler sind sich hier nicht einig in der Frage, gehört der zweite Teil zu Vers 1 oder soll er gestrichen werden? Weil es Handschriften gibt, in denen wir einen kürzeren Vers 1 haben, und es gibt andere Handschriften, die haben einen längeren Vers 1. Ich gehöre zu denen, die meinen, er müsste eigentlich dahin gehören. Er sollte nicht gekürzt werden. Aus wissenschaftlichen Gründen zu einmal, aber auch zweitens, weil es dann einen besseren Sinn gibt. Wenn man das Thema studiert, dann merkt man, dass nach der älteren Luther-Übersetzung, wenn Sie also eine Scofield-Bibel dabei haben, dann haben Sie wahrscheinlich einen längeren Vers 1, ja? Ja. Also dieser zweite Teil, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, scheint die Verbindung zu sein zwischen Kapitel 7 und dem, was jetzt folgt. Wenn das fehlt, dann scheint etwas wirklich zu fehlen in der Aussage des ersten Teiles des Kapitels. Und es ergänzt auch in dem Sinne, dass gleichzeitig eine Gefahrenzone im Christenleben angedeutet wird. Ich nehme jetzt etwas vorweg. Sie können Vers 12 gleich aufschlagen. Nein, Vers 12 und 13. Dann sind wir also Brüder Schuldner. Nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Eine Aussage, um den sich einige Ausleger winden. Wir hätten den gern etwas, wir hätten den gern nicht da gesehen. Aber es ist nun einmal so. Ein Christ, der nach dem Fleisch lebt, ist dabei abzusterben. Was wieder darauf hinweist, dass es möglich wäre, als Christ abzusterben. Das heißt, abzufallen und nicht Christ zu werden. Ich weiß, es gibt solche, die anderer Meinung sind. Aber mir scheint, dass das, was es ist, was Paulus hier ausdrücklich sagen will. Wenn wir das jetzt berücksichtigen, Vers 1, dann sieht das so aus. Es ist dann nun, das heißt in dem Fall, dass es so ist, wie am Schluss von Kapitel 7, dann und vorher schon erläutert, dann nun gar keine Verurteilung. Für wen? Wer ist von dieser Verurteilung befreit? Die, die in Christus Jesus sind. Komma. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, wenn man nach dem Fleisch lebt und nicht nach dem Geist, dann könnte man absterben und in die Verurteilung gelangen. Ja? Aber solange man in Christus lebt und noch nicht abgestorben ist, ist keine Verurteilung. Auch nicht auf dem Wege zum Abfall. Solange man in Christus ist und wie jämmerlich das Glaubensleben aussehen mag, solange man in Christus ist, ist keine Verurteilung. Ja? Solange keine. Nur bleiben Sie in Christus. Begeben Sie sich nicht auf die Bahn, sagt Paulus, auf welcher man Richtung Tod geht. Denn Tod ist Verurteilung. Dahin wolle man nicht kommen. Also die Befreiten sind solche, die in Christus sind. Und in Christus möchte man bleiben. Dritte Aussage in Bezug auf diese Befreiung von der Verurteilung. Also sie ist bestimmt, wir haben die Befreiten angegeben. Und jetzt der Beweis der Befreiung. Der Beweis dafür, dass man befreit wurde von der Verurteilung, ist in Vers 2 zu finden. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich meine, hier müsste man seine Übersetzung eventuell korrigieren. Ich glaube, Luther hat es hier nicht richtig getroffen. Hat jemand nach Luther? Da, wer liest einmal nach Luther? Ja, Vers 2, beginnen von. Ja, ja. Da, danke schön. Der lebendig macht. So steht es nicht, ja. Wir haben hier zwei oder drei
Genitive, das heißt, der zweite Fall kommt, mehrmals vor. Um den Vers wirklich zu verstehen, müssen wir ihn kompliziert übersetzen. Das tut wahrscheinlich die Elberfeller. Das heißt, wir müssen das Des beibehalten. So, das Gesetz des Geistes, des Lebens, nicht der lebendig macht, sondern Gesetz des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde. Also zweimal des. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Was heißt das? Folgendes. Wahrscheinlich. Wir haben ein Gesetz des Geistes. Was das ist, wissen wir zunächst noch nicht. Aber was ist das für ein Gesetz des Geistes oder was ist darüber zu sagen? Dieses Gesetz des Geistes ist ein Gesetz des Lebens. Was für ein Leben ist das? Das ist das Leben in Christus Jesus. Fangen wir wieder an. Wir haben es mit einem Gesetz des Geistes zu tun, mit einem, Entschuldigung, ich habe umgekehrt. Wir haben es mit einem Gesetz des Geistes zu tun, mit einem Geist des Lebens, mit einem Leben von Jesus Christus. Ab und zu können wir den zweiten Fall im Griechischen so übersetzen, dass in diesem Fall wäre das dann so, Gesetz des Geistes, was heißt das Gesetz, das der Geist ist. Der Geist ist dieses Gesetz. In Kapitel 7 haben wir es mit dem mosaischen Gesetz zu tun gehabt. Jetzt haben wir es mit einem neuen Gesetz. Wir sind nicht Kapitel 6 unter dem alten Gesetz. Unter welchem dann? Unter Christus, aber Christus herrscht durch den Heiligen Geist. Das wird er bald wieder sagen. Also, das Gesetz, das heißt, der Geist, welcher Geist? Der Geist des Lebens, das heißt, es mit Leben zu tun hat. Mit welchem Leben? Mit dem Leben, das in Christus ist. So beginnt Paulus. Dieses Gesetz, dieser Geist, der es mit dem Leben in Jesus zu tun hat, mit diesem dynamischen, kraftvollen Leben in Jesus, das der Geist mir geschenkt hat und das der Geist bewahrt. Dieser Geist, der hat mich befreit. Wovon? Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr Sünde in mir habe, sondern er hat die Ketten gebrochen. Die Sünde ist noch da, aber ich muss jetzt nicht mehr sündigen. Ich muss nicht auf jeden Fall sündigen. Die Dynamik des Geistes ist jetzt ein Gegengewicht in mir. Gott hat mir etwas geschenkt, das diesem Gesetz der Sünde in mir gewachsen ist. Es hält ihm stand. Es ist viel stärker, denn dieses Gesetz, das in mir ist. Ich habe jetzt zwei Gesetze in mir. Und in Galater sagt er, jetzt muss ich wählen, ich bin der Schiedsrichter. Ich muss jetzt wählen, welches Gesetz durchgeführt wird. Das Gesetz des Fleisches oder der Geist. Das Gesetz des Geistes, das heißt, das Fleisch oder der Geist. Wer wird das Sagen haben? Dies ist das Tauziehen. Der Geist hat es mit dem neuen Leben zu tun. Und dieses Leben muss bewahrt bleiben. Und wenn ich nach dem Fleisch lebe, dann wird dieses Leben leiden. Dann ist der Geist betrübt. Aber lasse ich den Geist walten, dann waltet das Leben in Christus Jesus. Und dann sieht mein Leben in Christus gesund aus. Der Einzug des Geistes hat die Kraft, die Kette dieser Sünde in mir, die zum Tode führt, gebrochen. Die Sünde ist noch da. Aber sie ist, muss nicht mehr Herr sein in meinem Leben. Und diese Tatsache, dass dieser starke Geist in mir ist, ist der existenzielle Beweis dafür, dass ich in Christus bin und nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Denn nur solchen, die die Vergebung von Christus bekommen, nur solchen gibt er diesen Geist. Der Geist ist also das Siegel derer, die nicht mehr unter der Verurteilung sind. Deshalb, das ist der Wert dieses Denns in Vers 2. Warum keine Verurteilung? Denn wir haben diesen Geist. Das ist der Beweis dafür. Wir haben jetzt eine Dynamik. Gehen wir weiter. Vers 3. Der Weg der Befreiung von der Verurteilung. Wir haben in Vers 1 die Bestimmtheit der Befreiung gesehen und die Befreiten. In Vers 2 den Beweis der Befreiung. Jetzt in Vers 3 der Weg der Befreiung von der Verurteilung, das heißt von der Verdammnis. Ich gebrauche das Wort Verurteilung lieber als Verdammnis. Vielleicht ist Ihnen das Wort Verdammnis vertrauter. Es geht um die Verurteilung zum ewigen Zorn oder zur Hölle. Ja? Darum geht es. Unter dieser Verurteilung stehen wir nicht. Warum nicht oder wie kam das? Vers 3 erzählt uns das. Gott sandte seinen Sohn und tat in seinem Sohn und mit seinem Sohn, was das Gesetz nie tun konnte. Das heißt, es verurteilte die Sünde im Fleisch. Und hier gehen die norwegischen Brüder, und viele von ihnen sind unsere Brüder in Christus, irre. Dies ist einer ihrer Kronzeugen für ihre falsche Lehre. Dass man in seinem Leben seine eigene Sünde verurteilen muss. Wer kennt sie? Gib mal die Hand. Wissen Sie, wovon ich spreche? Niemand. Ah, ich dachte, die wären bekannt. Die norwegischen, sogenannten norwegischen Brüder. Das ist eine Sekte innerhalb der christlichen Gemeinde auf dieser Welt. Sie sind Christen, sie sind gläubig. Aber sie bilden eine Sekte, weil sie einige falsche Lehren haben über die Person von Jesus und über das Heil. Sie sind zu gesetzlich, sie tendieren zum Perfektionismus und so weiter. Und hier sagen, und übrigens eine ihrer Grundlehren ist die, dass Jesus Christus mit diesem Gesetz der Sünde geboren wurde, von dem wir in Kapitel 7 sprachen, ja. Dieses hatte er, diese Tendenz zur Sünde hatte er in seinem Fleisch. Das sagen sie, weil sie das Wort Fleisch immer auf dieselbe Art und Weise übersetzen. Das darf man nicht. Ja. Es gibt Wörter in fast jeder Sprache, wage ich zu sagen, die mal so gebraucht werden. Wenn ich Ihnen das Wort Anlage gebe, das ist ein Test, den ich immer wieder mache in einer Versammlung, und dann sage ich, halten Sie fest, was Sie beim ersten Hören dieses Wortes dachten. Und dann hole ich die Vorstellungen, die bei diesem Wort kamen. Ja? Anlage. Wer im Geschäfts- und in der Finanzwelt zu Hause ist, der denkt an Geld. Und wer in der Natur zu Hause ist, der denkt an einen Park. Ja? Und wer viel Korrespondenz hat, der denkt vielleicht an einen Brief. Ja? Anlage ist mal dies, mal das. Fleisch ist mal dies, mal das. Es hat eine Kontinuität, ja. Aber Jesus, wenn er nach dem Fleisch, Römer 1, aus dem Samen Davids geboren ist, dann heißt das einfach, biologisch ist er von David gekommen, über die Maria. Aber weil man Fleisch immer sündig versteht, muss man dann dort, Römer 1, einen sündigen Jesus bekommen. Ja? Nun, er hatte die Tendenz, sagt man, aber er hat nie gesündigt. Das war ihm gelungen. Nun, Gott sei Dank, da sind wir uns natürlich einig. Ja? Er hat nie gesündigt. Nur, es kommt dann so raus, dass was wir von Golgatha her erwarten, das erwarten sie, diese Leute, durch eine Imitation des Kampfes Jesu. Das heißt, wo wir von Golgatha und von der Vergebung und von der Stellvertretung leben, das haben sie auch, nur haben sie diese zwei Linien. Da kämpfen sie wie Jesus, denn man muss Jesus nachfolgen. Und weil Jesus Sünde im Fleisch hatte, aber dagegen ankam, deshalb müssen wir auch so kämpfen. Und dann müssten sie mal bei einer Gebetsstunde dabei, Gebetsgemeinschaft dabei gewesen. Die ringen und die beten und versuchen dann, die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Die kämpfen. Das sind das sind große Kämpfer und die bringen auch viel fertig für hohe Moral in ihren Kreisen. Aber jetzt kommen wir zurück zu Vers 3. Was heißt verurteilen? Hat Jesus die Sünde in seinem Leben verurteilt? Nun setzen wir einmal nicht voraus, dass er Sünde im Fleisch hat, sondern dass die Sünde auf ihn zukam in der Wüste dort, wo er dreimal versucht wurde. Hat er diese Sünde verurteilt? Nein. Er ist gegen sie angekommen. Er hat nicht eingewilligt. Aber was heißt verurteilen? Da geht man schief. Verurteilt wird letztlich nicht eine Sünde, sondern ein Sünder. Das heißt, wenn jetzt jemand etwas verbrochen hat, und ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die Schweiz hat nicht die Todesstrafe, ne? Oder? Nein. Also, wir können lebenslänglich. Er hat gemordet und dieser Mord muss bestraft werden, sagen wir. Ne? Der Mord muss bestraft werden. Das heißt, der Mord muss verurteilt werden. Aber wie verurteilt man einen Mord? Beim Mörder. Wenn der Mörder vom Richter das Urteil bekommt, dann wird der Mord verurteilt. Das heißt nicht nur sagen, man darf nicht morden, denn der Mann hat gemordet. Was hilft das jetzt zu sagen, er soll das nicht machen? Der Mord wird verurteilt beim Mörder. Und unsere Sünde wurde verurteilt in Christus, als er starb, nicht als er dort kämpfte, in seinem Leben. Und ich verurteile auch nicht die Sünde in meinem Leben. Ich gehe dagegen an, ich kämpfe, aber ich kann sie nicht verurteilen. Denn ich kann mich selbst nicht bestrafen, dementsprechend. Verurteilen heißt, die entsprechende Strafe, also durchführen. Und das hat Gott getan am Kreuz, Jesaja 53. Es gefiel ihm, Jahwe, ihn leiden zu lassen. Jahwe, der Gott Israels, warf auf ihn, den Messiasknecht, warf auf ihn alle unsere Übertretungen. Jesus hat von Gottes wegen meine Strafe auf sich selbst genommen. Gott hat Jesus in einem Leib, in einem Fleisch, in einem fleischlichen Körper, hat ihn getötet für mich, damit ich frei hinausgehen könnte. Das ist der Weg der Befreiung. Deshalb, weil ich mich dazu stelle, weil ich ihn als meinen Stellvertreter angenommen habe, deshalb habe ich keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr, weil ich in Christus schon verurteilt bin, verurteilt worden bin. Also ich bin befreit. Deshalb, das sagt Vers 3. Jetzt kommen wir zum 5. Zum Zweck der Befreiung. Warum hat Gott das getan? Das Verse 4 bis 7, also bis zum Ende dieses ersten Teiles, das der von Befreiung spricht, 4 bis 7 geben uns den Zweck der Befreiung. Ich gebe Ihnen jetzt nur die Punkte hauptsächlich. Oder obwohl ich doch wohl auf einiges eingehen müsste. Der Zweck ist, die Forderung des Gesetzes zu erfüllen, damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Weil Menschen nach dem Gesetz leben sollten, deshalb hat er es getan. Die Forderung des Gesetzes soll erfüllt werden. Das soll da sein. Aha, deshalb starb Jesus. Sind wir nicht gewohnt, sozusagen, nicht wahr? Steht hier geschrieben, die Forderung des Gesetzes, eine interessante Formulierung, weist eigentlich hin nicht auf jede Satzung, nicht, dass wir jede Satzung neu halten sollten, sondern weist hin auf die Summe des Gesetzes. Das heißt, das, worauf das Gesetz zielte. Was war denn die zusammenfassende Forderung des Gesetzes? Was wollte Gott im Gesetz? Liebe. Liebe, sagt, heißt es immer wieder im Neuen Testament, Liebe ist die Zusammenfassung, ist die Summe des Gesetzes. Liebe zu Gott Und daraus soll resultieren Liebe zum Mitgeschaffenen, zum Mitmenschen und in Christus zum Bruder in Christus. Das ist die Forderung des Gesetzes. Das ist das erste und höchste Gebot. Aber parallel zur Liebe geht Heiligkeit. Heiligkeit und Liebe gehen Hand in Hand bei Paulus immer wieder. Heiligkeit oder Liebe ist eine Form von Heiligkeit, und Heiligkeit hat, und die höchste Heiligkeit ist die Liebe. Die zwei gehören zusammen. Aber wenn wir beide haben, dann haben wir die zwei Pole im Charakter Gottes. Denn der Charakter Gottes hat eine Summe von Eigenschaften, Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit und so weiter, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Es gibt eine Traube von Eigenschaften im Charakter Gottes. Aber alle diese Eigenschaften können zusammengefasst werden in zwei Haupteigenschaften. Und die sind wie zwei Pole, Liebe und Heiligkeit. Ohne Liebe keine Heiligkeit, ohne Heiligkeit keine Liebe. Die zwei gehören zusammen. Wir wurden im Bilde Gottes geschaffen an diesen zwei Stellen. Wir fielen in Adam und Eva. Wir kommen nicht ran an den Maßstab Gottes. Wir sind nicht liebevoll, wir sind nicht heilig. In Christus werden wir neu geschaffen. Epheser 4, 22, 23, 24, in der Gegend, hauptsächlich 24 wohl. Kolosser 3 ebenfalls. Wir sind geschaffen worden im Bilde Gottes, neu geschaffen, um liebevoll und heilig zu sein. Und dies war die Forderung des Gesetzes, dass wir so heilig sein sollten wie Gott. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, 1. Petrus 1. Damit wir so liebend sind, wie er liebevoll ist. Das war die Forderung des Gesetzes. Und wie wird sie erfüllt? Bei denen, die nicht nach dem Fleisch wandeln oder leben, sondern nach dem Geist. Das heißt, es geht um Ausrichtung. Wonach richte ich mich aus? Das ist auch die Parallelstelle hier, Galater 5, Vers 17, die Parallelstelle. Die Voraussetzung ist, dass ich mich nach dem Geist ausrichte und nicht nach dem Fleisch. Ich werde also immer wählen müssen. Ich werde immer wählen müssen, wie ich leben will. Die Orientierung, sagt Paulus, bestimmt übrigens das Denken. Vers 5. Die Orientierung bestimmt das Denken. Vers 5 erklärt Vers 7. Vers 5 erklärt Vers 4, Entschuldigung. Vers 4, ich muss mich orientieren, entweder nach dem Fleisch oder nach dem Geist. Wohin ich mich orientiere, dahin werde ich gehen. Richtung Tod oder Richtung Leben und Friede. Eins von beiden. Ich werde entsprechend denken. Entschuldigung, ich habe mich etwas vorweggenommen. Ja. Vers 5. Nein, das war Vers 6. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, das des Fleisches ist. Übrigens, in den Versen 4 bis 8 bis 9 werden Sie auf Ihre Übersetzung Acht geben müssen. Ich lese die Verse einmal. Es müsste nicht zu schnell fleischlich dastehen. Die nach dem Geist, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Denken. Also die Orientierung bestimmt mein Denken. Die Frage ist, was füllt mein Denken? Es muss erneuert werden, Römer 12, Vers 2. Denn, Begründung, die Gesinnung des Fleisches ist tot, das heißt, geht Richtung Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede, das steht eigentlich zwischen Gedankenstrichen. Denn Vers 7 führt eigentlich den Gedanken von Vers 6a weiter. Weil nämlich begründet 6a, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, das 7, weil nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, deshalb bringt sie Tod, ja. Die Gesinnung des Fleisches bringt Feindschaft, ist Feindschaft gegen Gott. Denn dem Gesetz Gottes ist sie nicht untertänig, denn sie vermag es gar nicht zu sein. Aber die, die im Fleisch sind, nicht fleischlich, die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, nicht fleischlich, sondern ihr seid nicht im Fleisch. An den zwei Stellen steht wahrscheinlich bei Luther fleischlich und das ist dann irreführend. Also, Vers 1 bis 7 sprechen von der Befreiung, von der Verurteilung und warum wir befreit worden sind, um die Forderung des Gesetzes in uns zu erfüllen, aber das kommt nur mit Hilfe des Geistes. In den Versen 8 bis 11 haben wir die neue Grundlage, Entschuldigung, die neue Lage geschildert. Wie sieht es heute aus bei einem Christen? Das müssen wir wissen, denn diese Information ist wegweisend für die Überwindung. Ich muss wissen, wie es mit einem bestellt ist, der im Fleisch ist, und ich muss wissen, wie es mit einem bestellt ist, der den Geist hat. Die zwei werden einander gegenübergestellt. Zuerst 8 und 9. Information über die, die im Fleisch sind. Wer sind das? Kapitel 7, Vers 5, die Unbekehrten. Als wir im Fleisch waren, jetzt ist er nicht mehr im Fleisch, ja? Wir waren einmal im Fleisch. Das ist der unbekehrte Mensch. Der lebt im Fleisch, das ist sein Element. Ein Christ ist nicht im Fleisch. Er kann fleischlich sein, aber ist nicht im Fleisch. Was sagt Paulus über einen Menschen, der im Fleisch ist? Solche Menschen können Gott nicht gefallen, Vers 8. Vers 9, solche Menschen haben nicht den Heiligen Geist. Weiter Vers 9, solche Menschen gehören nicht Christus. Jetzt, die, die den Heiligen Geist haben, Vers 9 bis 11. Was sagt Paulus über sie? Sie sind im Geiste, Vers 9. Wer den Geist hat, der ist im Geist. Weiter Vers 9, solche gehören Jesus Christus. Wer den Geist hat, gehört Jesus Christus an. Vers 10, in solchen wohnt Christus. Christus ist in ihnen. Immer noch Vers 10, ihr Leib ist tot. Was heißt das? Der Tod wohnt immer noch im Leibe und der Leib geht Richtung Tod. Er ist dem Tode geweiht. Paulus nimmt hier das Ende unserer irdischen Existenz vorweg. In dem Sinne, der Leib ist tot, er geht Richtung Tod. Ja? Es gibt keine andere Zukunft für den Leib als der Tod. Auch wenn Jesus, auch wenn wir entrückt werden, der Körper wird dann verwandelt. Das heißt, er kommt zu seinem Ende. Also, Tod ist das Los des Leibes. Weitere Aussage über die, die den Geist haben? Der Geist ist Leben. Leben wird hier groß geschrieben, Tod wurde klein geschrieben. Keine genaue Parallele für die genauen Exegeten. Was heißt das, der Geist ist Leben? Wahrscheinlich denkt Paulus an den Heiligen Geist hier. Der Geist ist Leben in dem Sinne, dass er Leben bringt. Er gab mir das neue Leben und er pflegt dieses neue Leben in mir. Das heißt, für mein geistliches Leben bin ich vom Heiligen Geist abhängig. Deshalb sollte ich mich nach ihm ausrichten. Verstehen Sie die Wichtigkeit? Ich muss wissen, ich muss diese Information haben. Diese Tatsache, dass der Geist mir Leben bedeutet. Er pflegt und erhält mein geistliches Leben. Und letztens, Vers 11, was ist über die zu sagen, die den Geist haben? Sie haben eine Verheißung. Die Verheißung der Auferstehung. Eines Tages werden sie auferstehen. Nun kommen wir, ich muss etwas eilen, zu den Beweggründen zur Überwindung. Beweggründe zur Überwindung. Und wenn Sie sich die notieren, können Sie darüber weiter nachsinnen. Vier Beweggründe in den Versen 12 bis 27. 12 bis 27. Das heißt, was kann mir helfen, zu überwinden? Was kann mich motivieren, treiben? Erstens, der Gedanke an die Auferstehung. Vers 12. Dann sind wir also, Brüder. Wann? Wenn Vers 11 wahr ist. Was sagt Vers 11? Dass wir eines Tages auferstehen werden. Und wenn wir auferstehen werden, sagt Paulus, dann, Brüder, sind wir nicht Schuldner dem Fleisch. Wenn mein Leib einmal auferstehen wird, dann muss ich heute entsprechend leben. Dann sollte ich nicht für das Fleisch leben, sondern für das ewige Leben. Das will Paulus sagen. Also der Gedanke an die Auferstehung kann mich motivieren, ein Überwindungsleben zu führen. Zweitens, die Hilfe des Heiligen Geistes. Verse 13 bis 16. Wie ist der Geist eine Hilfe? Nun, er macht mich aufmerksam auf wunde Punkte in meinem Leben, zeigt mir, wo ich Sicht brauche, ja, wo ich falle, wo meine Problemstellen sind. Er hilft mir zum Sieg, er verhilft mir, gibt mir Kraft, er führt mich und so weiter. Der Geist ist meine Hilfe. Übrigens, ich habe vergessen zu sagen, nach Vers 4, nach dem Geist zu wandeln, heißt Verschiedenes. Einmal nach dem Wort Gottes, denn das ist, was der Geist sagt. Ja? Wenn ich mich nach dem Geist ausrichte, richte ich mich nach dem Wort Gottes aus. Zweitens, nach dem Geist zu wandeln heißt, nach dem Gewissen zu wandeln, das vom Heiligen Geist geprägt ist. Paulus spricht einmal, dass sein Gewissen im Heiligen Geist ihm Zeugnis gibt. Das heißt, der Heilige Geist spricht in meinem Gewissen. Da muss ich auch die Winke des Geistes hören. Die sind dieselben, das heißt, das stimmt mit dem Wort Gottes überein. Und deshalb registrieren Sie dort, werden Sie dort registriert. Ich habe auf die Winke, die Mahnungen des Geistes zu hören und nicht ungehorsam zu sein, nicht zu dämpfen und nicht zu betrüben. Drittens, nach dem Geist zu wandeln heißt, sich auf die Kraft des Geistes zu verlassen. Mit anderen Worten, gehorsam zu sein im Vertrauen, dass im Gehorsam, wann ich den Mut habe, Nein zu sagen zur Sünde, der Geist dann da sein wird, ohne dass ich es fühle, um mir Kraft zu geben. Die Kraft des Geistes ist da. Das heißt, nach dem Geist zu wandeln. Zurück zu den Versen 13 bis 16. Der Geist ist mir eine Hilfe im Heiligungsleben, Vers 13. Im Gebetsleben, Vers 15. Und überall im Leben führt er mich, Vers 14. Ich bin ein vom Geist geführter Getriebener. Vers 16 sagt, dass wenn der Geist in mir am Wirken ist, dass das für mich ein Zeichen ist, dass ich ein Kind Gottes bin. Er und was ich in meinem Geist im Gebetsleben erlebe, sind Zeugen dafür, dass ich ein Kind Gottes bin. Diese Präsenz des Geistes, diese Wirkung ist eine Hilfe zur Heilsgewissheit, auch zum Überwindungsleben. Dann kommt 17 bis 25 eine weitere Motivation, ein weiterer Beweggrund, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Paulus führt diese an als Beweggrund zu einem Überwinderleben. Wenn wir die Hoffnung haben, dann sollten wir jetzt nicht locker lassen, sondern feststehen in Christus. Übrigens, die Sohnesstellung, von der hier die Rede ist, in Vers 23 ist es, ja, 23, ist die zweite Sohnesstellung. Wir haben eine Sohnesstellung in Vers 15 und eine in 23. Die Sohnestellung von Vers 15 habe ich schon, das ist die geistliche. Die Sohnestellung von Vers 23 habe ich noch nicht, das ist die leibliche Sohnestellung. Das heißt, Sohnestellung ist Befreiung. Sohnestellung heißt für Paulus Befreiung von einer nachträglichen Gesetzmäßigkeit. Geistlich bin ich vom mosaischen Gesetz frei, körperlich bin ich noch nicht von der Gesetzmäßigkeit dieser Welt frei. Darunter leide ich noch. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich dann befreit werden werde, und deshalb kann ich heute schon Sieger sein. Und letztens, 26 und 27, Hilfe im Gebet. Hilfe im Gebet. Und diese Hilfe ist eine zweifache. Das ist so, dass das Gebet selbst eine Hilfe ist. Das Gebet ist eine Hilfe für mich, denn sie zeigt mir den Weg zur Kraftquelle. Interessant, obwohl der Heilige Geist Kraft ist für den Christen, ist diese Kraft nicht ohne Gebet denkbar. Dieser Geist, der mir helfen will, der hilft mir nicht nur direkt, sondern er schickt mich zum Vater. In meiner Schwachheit habe ich mich nicht nur auf den Geist zu verlassen, sondern auf den Vater und den Sohn. Ich habe es mit dem ganzen reinigen Gott zu tun. Ich muss als schwacher Mensch zu Jesus gehen. Ja. Das sagt der Geist. Der treibt mich immer dahin. Und das Zweite ist, dass der Geist selbst mir hilft, zu beten. Das Gebet ist mir eine Hilfe und der Geist ist mir eine Hilfe, um beten zu können. Wie? Passen wir auf, dass wir hier das Seufzen nicht als das Seufzen des Geistes verstehen. Paulus sagt, wir seufzen, nicht der Geist seufzt. Aber in meinem Seufzen hilft der Geist mir. In unserem, 26, genau. Ebenso hilft der Geist auch bei unseren Schwachheiten mit, denn um was wir beten sollten, nachdem das erforderlich wäre, wissen wir nicht. Der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns, nicht betet für uns, verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzen. Nicht mit, sondern in unseren. Wir sind die Seufzenden. Wir können nicht beten. Aber weil der Geist in meinem leidenden Geist ist, kann er zweierlei tun. Mir Worte geben, mit denen ich beten kann. Zweitens, auch wenn ich nicht zu Wort komme oder zu Worten finde, kann er meine Wünsche übersetzen beim Vater und kann ihm melden, was ich brauche. Wenn ich auch nicht aussprechen kann in meinem Seufzen, dann vertritt der Geist mich beim Vater. Er weiß, wie ich es meine. Und das andere, er vertritt mich, aber er vertritt auch Gott. Nach Gott ist das letzte Wort in Vers 27. Das heißt, Gott entsprechend. Er ist von Gott gesandt in mein Leben hinein, um nach seinem Willen bei mir zu handeln. So handelt er für Gott und für mich und ist also ein Vermittler zwischen uns beiden. Herrlich. Darauf sollten wir nicht verzichten, auf diese Hilfe. Nur noch den Schluss, wenn Sie einige Minuten Geduld haben. Ich gebe Ihnen einen Überblick über die letzten Verse. Das ist der Höhepunkt. Hier haben wir die Gewissheit der Überwindung. 28 bis 39. A. Wie kommt es zu dieser Gewissheit? Aus der Überlegung, dass erstens Gottes Wege gut sind. A. Gottes Wege sind gut. 28 bis 30. B. Gottes Fürsorge ist gewiss. 31 bis 34. Gottes Fürsorge ist gewiss. Paulus sagt das so, Gott ist für uns da. Ja. Und wenn er für uns da ist, dann kann uns nichts mehr fehlen. Ja. Psalm 23, Vers 1. Und C, Gottes Liebe hält mich fest. Gottes Liebe hält mich fest. 35 bis 39. Wann in all den Gefahren, die von 35 bis 39 genannt werden, in allen diesen Gefahren kann die Liebe Gottes mich festhalten? Welche Liebe? Die Liebe Christi, im ersten und im letzten Vers dieses Abschnittes erwähnt. Die Liebe Gottes ist die Liebe in Christus. Was ist das für Liebe? Hier haben wir wieder den zweiten Fall. Die Liebe Christi drängt mich oder die Liebe Christi hält mich, heißt, seine Liebe zu mir, erstens, aber zweitens, meine Liebe zu ihm, weil seine Liebe zu mir meine Liebe zu ihm wird. Seine Liebe hält mich fest, sodass ich ihn weiter lieben kann. Darauf kommt es an, auf die bleibende Liebe zu Jesus Christus. Fehlt diese Liebe, dann ist das Band zwischen uns gerissen. Nicht ist sie schwach. Solange ich bei Jesus bleibe, bin ich sein Eigentum und bei ihm will ich bleiben. Also, vielen Dank.